echte Tiefe. Nicht nur im Mittelfeld, sondern auch bei deiner nächsten Reise. Entdecke solamente.com oder besuche unsere Travel Boutique in Essen-Kettwig. Und jetzt viel Spaß beim Podcast.
Die Aussagen von Mats Hummels sorgen für Aufruhr. Welche Auswirkungen haben sie für den BVB? Und wie geht's eigentlich mit Nico Schlotterbeck weiter?
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es war eine wirklich taffe Woche für unsere beiden BVB-Reporter Christian und Jonas. Am Samstag erst noch der Spieltag in der Bundesliga, Sonntag Mitgliederversammlung, Montag Aktionärsversammlung, Dienstag Champions League und jetzt am Donnerstag sitzen wir schon wieder hier. Fangen wir vielleicht mal so an. Wie geht es euch?
Soll ich anfangen? Ja, es ist, steckt in den Knochen diese Woche schon. Aber ich habe am Wochenende frei. Das ist schon mal das Licht am Ende des Tunnels. Aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, ist viel passiert diese Woche. Hat aber, das gehört ja auch zur Wahrheit, das macht halt auch Bock, wenn was los ist, wenn es knallt, sag ich mal. Und genau, da war es, das war ja sowohl sportlich, würde ich sagen, hat jetzt nicht so sehr geknallt, aber Sonntag haben wir dann auch die Talk-Sonderfolge aufgenommen, eben aufgrund der Aktualität. Hat schon Bock gemacht, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, Jonas.
Ich wollte gerade sagen, wenn was passiert, ist es immer schön. Und ja, ich bin gespannt, in welche Richtung dieser Talk hier heute marschiert.
Da sind wir alle gespannt. Vielleicht noch einmal ganz kurz ein kleiner Werbeblock. Christian hat es gerade schon angesprochen. Wir haben eine Sonderfolge aufgenommen am Sonntagabend, wo es um die Mitgliederversammlung und die Wahl des Präsidenten Hans-Joachim Watzke ging. Und da habt ihr beide für uns ganz spontan und live vor Ort in Dortmund eine Folge aufgenommen und habt da alle Hintergründe geliefert. Sehr interessant. Da hört doch auf jeden Fall gerne mal rein. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Darüber haben wir schon intensiv gesprochen. Wir wollen heute auf ein anderes Thema schauen. Und zwar war am Dienstag die Champions League, 4:0-Sieg gegen Villarreal. Wir wollen aber eigentlich auf eine Aussage schauen, die noch vor dem Anpfiff erfolgt ist, und zwar von Mats Hummels kam. Der hat ja im Sommer seinen großen Abschied gefeiert beim BVB im Rahmen der Saisoneröffnung und ist jetzt als TV-Experte wieder zurückgekehrt nach Dortmund. Und er sagte vor dem Spiel, ich zitiere jetzt einfach mal: "Es fehlt die Fantasie, dass es noch zu besseren Leistungen reichen kann. Es ist eine stabile Mannschaft, die die Basics auf den Platz bringt. Es fehlen aber die großen spielerischen Glanzlichter." Und genau um diese Aussage soll es heute gehen. Wir blicken einmal auf die Leistung der Dortmunder Mannschaft zuletzt. Wir blicken auf das, was Mats Hummels gesagt hat. Wir schauen uns einmal Nico Kovac noch mal genauer an. Und es soll auch um Nico Schlotterbeck gehen. Also wir haben heute einiges vor. Und deshalb würde ich sagen, starten wir auch mal direkt rein. Wie habt ihr diese Aussage wahrgenommen? Kriegt man die im Stadion? Ihr wart beide als Reporter vor Ort direkt mit. Habt ihr die erst nach dem Spiel so wirklich mitbekommen?
Du hast sie doch geschickt, oder nicht?
Ja, möchte hier auch auf unseren Instagram-Account verweisen.
Sehr, sehr gute Überleitung. Also es war tatsächlich schon früh am Tag vorher, glaube ich, schon vorm Spiel ging uns so ein bisschen durch den Kopf, oh, das ist ja das Mats Hummels Comeback in Dortmund sozusagen. Das wird das erste Mal wieder da sein. Er hat ja, glaube ich, schon das Juventus-Spiel analysiert für Prime und war dann gestern Dienstag dann das erste Mal dann auch wieder zurück in Dortmund. Und Jonas und ich waren im Stadion, du hast aus dem Innendienst das Ganze begleitet und uns dann das Zitat rübergeschickt, weil man hatte noch ein, zwei andere Sachen zu tun. Vor Anpfiff kann er nicht die ganze Zeit in der Übertragung dabei sein. Also in der TV-Übertragung ist dann schon eigentlich gang und gäbe, dass man irgendwie ein iPad oder so dazu mitlaufen lässt, um noch Spiel mitzubekommen, um das Spiel auch nochmal auf dem Bildschirm sehen zu können. Aber wo du mir dann die Hummels-Aussage geschickt hast, dachte ich mir schon, boah, ja, krass, weil das legt ja schon den Finger extrem in die Wunde, die ja klafft seit schon längerem beim BVB.
Genau, ich habe das auch gestern nochmal textlich auch umgesetzt nochmal für alle Plattformen der WAZ und habe da so eine Formulierung gefunden, die, glaube ich, relativ passend ist, denn ich glaube, man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass das Ganze jetzt nicht so wirkt, als würde der Borussia Dortmund gerade kurz vorm Abstieg stehen, denn ich habe so formuliert, die Zahlen stimmen, der Eindruck halt nicht immer. Und ich glaube, das trifft auch auf das Spiel von Villarreal zu. Man hat 4:0 in der Champions League gewonnen. Und ich gehe trotzdem aber irgendwie nicht mit dem Gefühl aus dem Stadion, boah, das war ein Fußballfest, das war eine Gala, wir haben die Spanier an die Wand gespielt, sondern die erste Halbzeit war schon, fand ich, sehr viel spielerische Magerkost. Dann hat man durch die Ecke kurz vor der Halbzeit das 1-0 gemacht durch Serhou Guirassy. Und dann spielt halt eben die rote Karte, das war dann auch in der Analyse, auch bei Mats Hummels und Christoph Kramer, dann am Amazon-Tisch die absolut spielentscheidende Szene, haben die beiden dann auch so bestätigt. Ja, dass quasi da dann durch diese Überzahl der BVB schon dann ja auch an spielerischer Qualität gewonnen hat, so möchte ich es mal sagen. Und dann sahen ja auch die Tore doch dann doch schön aus. Aber insgesamt muss ich mich da doch wiederholen, dass ich irgendwie mit dem Gefühl rausgehe, ach, so ganz läuft es irgendwie immer noch nicht.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ich sag mal, wenn man einfach nur auf die nackten Zahlen gucken würde, ist es ein 4-0 in der Champions League. Das ist ja ein Ergebnis, wo jeder Fan vorher sagen würde, ja, da gehe ich gerne ins Stadion und das gerne immer wieder. Aber ihr habt es ja auch schon sowohl bei der Einzelkritik, die ihr geschrieben habt, als auch beim Spielbericht, kam es ja durch, ja gut, gewonnen, Haken hinter, aber. Und das Aber bleibt ja dann irgendwie doch noch. Wir haben auch mal ein paar Reaktionen so zusammengetragen, genau auf dieses Hummels-Zitat. Wir sind ja bei Instagram da auch vertreten und hatten es da auch recht schnell geteilt. Und der Tenor war, wahre Worte und dass die Qualität im Kader halt limitiert ist. Also eigentlich genau das, was ja Hummels da auch in seiner Aussage gesagt hat. Ich würde es gerne noch mal so ein bisschen einfangen. Wenn man nur liest, was Hummels gesagt hat, finde ich, klingt es noch mal ein bisschen härter, als wenn man es in der Übertragung gesehen hat. Man muss ja sagen, dass die erste Aussage von Christoph Kramer kam, der Hummels und Reus lobte und sagt, dass das immer die Weltklasse-Spieler waren, die über Jahre beim BVB performt haben. Und dazu kam dann immer noch ja zum Beispiel ein Erling Haaland, sodass man immer von drei Weltklasse-Spielern sprechen konnte, dass das einfach gerade nicht ist. Und das war diese Überleitung für Hummels. Ich fand, das hat so ein bisschen, also natürlich sind die Worte von ihm bewusst gewählt und auch stark, aber das hat das Ganze nochmal so ein bisschen relativiert. So war auf jeden Fall mein Eindruck dazu. Ich weiß nicht, wie ihr das so wahrgenommen habt. Ihr werdet euch die Szene wahrscheinlich im Nachhinein ja auch nochmal angeschaut haben oder den Kontext, wie er es dann gesagt hat, oder?
Was für mich auffällig war, ist eben, dass die Hummels-Aussagen schon irgendwie in diesem Kontext, wo sich Borussia Dortmund seit mehreren Wochen befindet, doch ja sehr in diese Wunde reingestochen haben nochmal. So kann man es, glaube ich, gut formulieren. Denn wir sprechen seit Wochen, spätestens nach dem 1:1 beim HSV, darüber, dass es doch spielerische Armut gibt. Es gab den mageren 1:0-Sieg beim FC Augsburg. Dann hat man bei Man City die Grenzen aufgezeigt bekommen. Dann eben dieses 1:1 beim HSV. Und dann gab es diese ungemütliche Länderspielpause, wo es dann auch ja Berichte gegeben hat, wonach beispielsweise ein Nico Schlotterbeck mit dem Fußball von Nico Kovac ja doch nicht gerade glücklich sein soll. Das war ein Bericht der Bild-Zeitung, der dann auch nach unseren Informationen schon für große Irritationen gesorgt hat im Verein. Dennoch steht dieser Vorwurf hier irgendwie trotzdem noch im Raum. So, muss man ja mal sagen. Und Mats Hummels sticht natürlich da irgendwie jetzt gerade voll rein, dass es eben spielerisch eben nicht reicht. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass das so geschieht. Natürlich hat er das früher auch mal als aktiver Spieler schon so getan. Und dann auch, wenn er gesagt hat, man hat es schon so oft intern angesprochen, irgendwann muss es halt auch mal nach außen bringen. So war es beispielsweise damals bei Lucien Favre, auf die Aussage wolltest du ja gleich nochmal kommen. Damals nach einem 1:5 gegen den VfB Stuttgart, als Lucien Favre anschließend gehen musste, da hatte Mats Hummels auch ein bemerkenswertes Interview gegeben, was er dann nachher als letzte Patrone bezeichnet hat, um den Verein wieder auf Kurs zu bringen. Und damit will ich das jetzt nicht vergleichen, aber nur, um mal zu sagen, was für Macht diese Worte haben können.
Ja, und Hummels ist ja auch also neu in dieser ganzen TV-Expertenrolle, aber in diesem ganzen Fußballgeschäft, in diesem Fußballbusiness ja ein alter Hase. Also der weiß ja auch, was er da sagt und warum er das sagt. Und das wird ja nicht aus einer Spontanität heraus entstehen. Du hast gerade schon angesprochen, das Interview, was er mit der Sportbild geführt hat, bezüglich Lucien Favre, wo er sagte, wir haben oft keinen Erwachsenenfußball gespielt. Er hat gesagt, dass dem Team die Reife fehlt. Und du hast ja auch schon angedeutet, kurze Zeit später war es für Lucien Favre ja auch dann vorbei. Und das ist ja nicht das erste oder auch nicht das letzte Mal gewesen, dass Hummels da sehr deutliche Worte gewählt hat. Ich meine, Edin Terzic, der musste dann auch merken, was es bedeutet, wenn ein Mats Hummels in der Sportbild ein Interview gibt und da so deutlich wird. Das war vor dem Champions-League-Finale. Vor
2024?
Letztes Jahr. Wir haben 25. Genau, und da sagte er auch, so darf Borussia Dortmund nicht auftreten gegen keinen Gegner dieser Welt. Hat dann noch gesagt, muss auch hier stehen, so unterwürfig, so fußballisch unterlegen darf man nicht auftreten. Er hat sich in seiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. das sind ja auch deutliche Worte. Und das sind, da weiß man ja auch als Spieler direkt, was das für Folgen haben kann. Und ich meine, ihr habt das ja beide auch dann zu dem Zeitpunkt schon als BVB-Reporter begleitet. Da wusstet ihr wahrscheinlich auch, okay, jetzt knallt's.
Genau, da ist ausgesprochen worden, was eigentlich auch schon seit Wochen gewabert hatte, dass Edin Terzic und Mats Hummels jetzt nicht das allerbeste Verhältnis auch intern hatten. Aber damals war es dann eben noch so, dass man durch den Champions League Run bis ins Finale sich gegenseitig auch schon gebraucht hat. Denn Mats Hummels hat sich mit dem Interview ja schon auch nochmal selbst unter Druck gesetzt, vor dem Finale da eine Leistung zu bringen, ja, die das dann quasi rechtfertigt, so etwas zu sagen, was er dann auch getan hat, muss man sagen. Auch im Finale hat er da eine grandiose Leistung gezeigt, konnte dann seine Karriere beim BVB ja aus Fansicht sicherlich leider nicht krönen. Jetzt möchte ich vielleicht aber nochmal auf die aktuelle Situation zurückkommen mit Niko Kovac. Der BVB steht auf Platz 4 mit 22 Punkten, hat einen Punkteschnitt von 2 nach dem 11. Spieltag. Das ist gut, vielleicht sogar das Maximale, was man beim BVB rausholen kann. Auch wenn sicherlich die Punkte ja bei St. Pauli, beim HSV irgendwie fehlen. Also man hat das Gefühl, es ist viel mehr noch drin gewesen, aber eigentlich ist es doch ein gutes Niveau. Man ist im Pokal weiter, in der Champions League auf einem guten Niveau. Jetzt, wenn man mal ein Jahr zurückschaut, hatte der BVB damals 19 Punkte, war Fünfter. Das heißt, es fehlen eigentlich nur 3 Punkte. In der Champions League stand man sogar besser da, von der Punkteanzahl her. Die Gegner waren vielleicht aber auch etwas einfacher, ist im Pokal rausgeflogen. Und das ist für mich schon gerade der Punkt, der ja doch deutlich besser ist, dass man eben diese Pokalchance, diese Chance im Finale in Berlin zu stehen, was ja nächste Woche gegen Leverkusen ja auch nochmal ein echter Showdown wird, ja, obwohl es noch so früh im Jahr ist, das ist für mich der Punkt, der gerade die BVB-Stimme auch nochmal ja over the top hält, nenne ich es mal. Also, dass die vielleicht nicht ganz kippt, denn wie gesagt, die spielerischen Zweifel, die sind schon ja größer geworden, spätestens jetzt in der Länderspielpause, und widerlegt worden sind sie für mich noch nicht, auch wenn man, das ist total paradox, irgendwie jetzt 4-0 gewonnen hat. Aber ja, jetzt diese Standortbestimmung gegen Leverkusen ist schon ja extrem wichtig für alle Beteiligten.
Ist halt extrem schmaler Grad immer wieder von Ergebnissen, Ableitungen auf die Gesamtentwicklung des Vereins zu ziehen, weil du hast ja was ist der Punkt, wo du sagen kannst, oh, jetzt gibt's einen Fortschritt? Ist das ein Fortschritt, wenn du jetzt 4-1-0 gewinnst? Oder ist es ein Fortschritt, wenn du in einem hochklassigen Spiel irgendwie 2-2 spielst, dann einmal verlierst und dann 3-mal in Folge gewinnst? Hast du dann das Gefühl, dass du spielerisch besser geworden bist, dass du dominanter geworden bist? Hast du in dem Zeitraum vielleicht 1-2 Jugendspieler oder mal ein anderes System ausprobiert? Das sind ja auch Punkte, die in die Gesamtentwicklung eines Vereins plus alles, was drumherum passiert, Marktwert, sportliche Ausrichtung eine Rolle spielen. Und mir ist das manchmal einfach so ein bisschen zu nah dran an der Aktualität, an den Ergebnissen. Aber ich kann es auch, das ist jetzt meiner Journalistensicht, ich kann es aber auch aus Spieler- oder aus Spielersicht vor allem verstehen, weil dann gewinnen die eben 3-mal in Folge Spiele, die sie vergangenes Jahr wahrscheinlich nicht gewonnen hätten. Und wir stellen ihnen die ganze Zeit nervige Fragen aus ihrer Sicht. Also, dass sie davon genervt sind, ist auch menschlich. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, da gerade den richtigen Ton zu treffen einfach.
Genau, stimme ich dir 100% zu. Und was man vielleicht auch nochmal dazu sagen kann, ist eben, es wird hier oft auch so ein bisschen, ja, so eine latente Ambitionslosigkeit den Verantwortlichen vorgeworfen, wenn sie dann sagen, unser Primärziel ist es, in die Champions League zu kommen. Und eben nicht, vielleicht reicht es dann eben nicht, die Bayern anzugreifen, sondern wir müssen erstmal schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen und in die Champions League einziehen. Und vielleicht muss man da schon auch mal klar sagen, dass es einfach purer Realismus ist. Denn dass man vielleicht einfach auch so erkannt hat, auch Niko Kovac, der zum Beispiel Maxi Bayer ja auch in seiner Meisteransage damals in Heidenheim ja also auch sehr drastisch eingefangen hat und gesagt hat, das werde ich ihm noch austreiben, war das Zitat auf der Pressekonferenz damals, ich war dabei. Und das zeigt ja, glaube ich, schon, dass er auch sagt, das ist unrealistisch, wenn wir jetzt hier sagen, wir wollen angreifen. Und sicherlich auch konträr zu dem, was die Mannschaft denkt, denn da haben wir schon sehr viele Stimmen gehört, die gesagt haben, wir wollen um Titel mitspielen. Was natürlich bei BVB auch alle wollen, aber ich glaube, realistisch ist es für sie, dass es eben nicht klappt. Und ich glaube, dass es dann doch die Erwartungshaltung und der Realismus beim BVB gerade so weit auseinanderklaffen, dass auch vielleicht manchmal von außen, auch von der Expertensicht, auch vielleicht von Journalistensicht, dass es eben immer wieder diese Punkte gibt und immer diese latente Unzufriedenheit, auch wenn es quasi eigentlich ganz gut läuft. Wir haben es vorhin mal betitelt, der BVB ist aktuell irgendwie so eine 2-. Man kann irgendwie nichts dagegen sagen, aber so richtig geil ist es dann irgendwie doch auch nicht. Also bis zu 1 fehlt halt noch was. Und ja, ich glaube, das führt eben dazu, dass man immer wieder ja, vor allem über die spielerische Entwicklung diskutiert.
Lass uns noch einmal den Bogen zurückmachen zu Hummels. Entschuldigung. Kovac und Hummels kennen sich ja auch schon aus Spieler- und Trainersicht. Kovac war 2018, 2019 beim FC Bayern München, Hummels von 2016 bis 2019 als Spieler zwischen seinen Stationen beim BVB. Und auch da war ja jetzt nicht alles immer ganz rosig zwischen den beiden. So kam es auf jeden Fall rüber, oder?
Ja, so kam es rüber und so waren dann auch letztendlich die Aussagen, die in der Öffentlichkeit kursierten. Also es war damals eine extreme Konkurrenzsituation in der Bayern-Abwehr, unter anderem mit Hernandez und Süle und eben Hummels. Und Hummels hat dann den Schritt zurück zum BVB unternommen und die Zitat von Kovac war, ich paraphrasiere jetzt, dass er sich dieser Konkurrenzsituation eben nicht stellen wollen würde. Und wer jetzt mal so Mats Hummels erlebt hat, weiß, dass der ein absoluter Wettkampfmensch ist und dass er, glaube ich, eher nicht eine Flucht anstreben würde, sondern dass er so von sich überzeugt ist, dass er besser ist als alle anderen und sich dann irgendwann durchsetzt. Natürlich kam das überhaupt nicht gut an, so eine Aussage. Er hat dann auch dargestellt, das stimmt einfach nicht.
Echte Tiefe beim BVB, echte Reiselust bei Solamento. Schau auf solamento.com vorbei oder erlebe uns live in unserer Travel Boutique in Essen-Kettwig. Hier buchen nicht nur BVB-Fans ihre Traumreisen.
So das Zitat und mehr sage ich dazu nicht. So, das ist schon, er sagt da,
damit ist
er
was
sagt
gesagt.
Dazu nichts, aber trotzdem ist da alles zugesagt im Endeffekt. Und deswegen, ich möchte da jetzt auch natürlich, das wissen wir auch einfach nicht, ich möchte da jetzt keine Absicht unterstellen unter diese Zitat oder bei diesen Zitaten jetzt auch rund um dieses Spiel gegen Villarreal aufgekommen sind. Aber liefert natürlich schon extrem viel Raum für Interpretation.
Ich würde einmal gerne auf eine Folge von uns eingehen. Wir haben hier auch schon intensiv über die Vertragsverlängerung von Niko Kovac gesprochen. Und da hast du, Christian, eine Aussage getroffen. Ich zitiere jetzt mal. Bei Bayern hat man viele Dinge gesehen, mit Kovac als Trainer, die auch beim BVB zum Thema werden könnten. Und schafft Kovac es, diese Mannschaft weiterzuentwickeln? Das war die Frage, die du da so in den Raum gestellt hast, ohne sie wirklich beantworten zu können. Jetzt sind wir nicht viel weiter gerade. Aber glaubst du, dass sowas ein Problem werden könnte und auch das Thema Kommunikation vielleicht?
Ich gehe stark davon aus, dass das weiterhin ein Thema werden kann, weil wir reden über diesen fehlenden spielerischen Fortschritt seit eigentlich schon die komplette Hinrunde. Wir reden darüber, dass die Mannschaft vielleicht eigentlich sehr häufig einen sehr defensiven Ansatz wählt. Wenn du gegen Abstiegskandidaten mit 1,5 Kreativspielern spielst, ist das, glaube ich, nicht das, für was der BVB eigentlich stehen möchte. Und wir kamen jetzt in der ganzen Diskussion und in der Debatte nochmal ein Zitat von dem Saisonbeginn in Erinnerung. Da hat Julian Brandt gesagt, nach dem Spiel gegen St. Pauli, dass man sich nicht unter Wert verkaufen dürfe und mit Vertrauen spielen müsse und zu schnell lange Bälle. Ich bin der Meinung, dass das nicht unser Spiel ist. So, und jetzt war ehrlicherweise der spielerische Ansatz in der ersten Halbzeit gegen Villarreal, lange Bälle von hinten raus auf Daniel Svensson spielen. Und das ist jetzt 3 Monate später und es ist was besser geworden, aber es stagniert auch noch extrem viel. Und der zweite Punkt, Kommunikation. Erstmal noch ein sportlicher Aspekt. Wir haben, glaube ich, auch in den allerersten Folgen darüber gesprochen, dass wir ein System haben oder einen Kader haben, der extrem stark von einem System abhängig ist. Und gerade wirkt es so, als ob dieser Kader nur dieses 5-3-5-3-5er-Kette, 2 im Mittelfeld, 2 in den Halbräumen, 1 Stürmer. Und es fehlen die Rollen wie Flügelspieler immer noch, wie 1-gegen-1 Spieler, die was lösen können. Es sind die für eine eigentlich belebende Offensive stehen, die spielen keine Rolle. Pascal Groß ist ein Kreativspieler, das ist der eine große Verlierer in dieser Saison. Chukwuemeka deutet immer wieder an, was er zu leisten imstande ist, spielt aber auch nicht regelmäßig. Silva spielt überhaupt keine Rolle, obwohl es eigentlich gerade gebraucht werden würde eigentlich. So, und das sind große Fragezeichen, die sich da mir auftun. Und genauso Kommunikationssicht, da gab es ein, zwei Aussagen damals aus der Münchner Zeit, wie dass man jetzt mit einem kaputten Auto irgendwie keine 200 auf der Autobahn fahren kann und dass er eben dann da keinen Sportwagen hätte in München. Das hat er jetzt so in der Form über den BVB nicht gesagt. Aber ich finde da, gerade jetzt bei Maxi Bayer, waren da schon ein, zwei Sachen dabei, wo ich so verstehe, ja, er macht da einen Witz, aber irgendwie kommt er nicht so an und das passt dann irgendwie in dieses, vor allem weil es zum zweiten Mal vorgekommen ist, ein bisschen dieses Gesamterscheinungsbild. Und das finde ich etwas irritierend.
Zum Thema spielerische Weiterentwicklung würde ich nochmal zumindest hinzufügen wollen oder was heißt, vielleicht ein bisschen da auch Niko Kovac verteidigen, in der Hinsicht, dass man in den letzten Jahren dann eigentlich auch immer sehr schnell kritisiert hat, dass der BVB zu viele Gegentore bekommt. Und da ist zweifelsohne eine absolute Stabilität in der Mannschaft. Also Niko Kovac hat es eben durch die Systemumstellung, wo er ja bewusst dann auch einen Offensivspieler geopfert hat, also nach hinten in die Abwehr gestellt hat, schon geschafft, zumindest mal da den Gegentorschnitt rapide zu senken. Ich glaube, Borussia Dortmund stellt mit die beste Abwehr der Bundesliga. In der Champions League hat man ein bisschen mehr kassiert, aber auch deutlich mehr geschossen im Vergleich. Und da verstehe ich dann manchmal schon, wenn man mit Verantwortlichen spricht, die haben dann so den Spiegel vorhalten. Was wollt ihr eigentlich? Es läuft doch. So. Hm. Und einmal halt, wie gesagt, das. Und ja, da muss ich halt schon sagen, hat Niko Kovac zumindest erstmal die Priorität natürlich so gesetzt, aber ich sehe es ja genauso, dass es diese spielerische Entwicklung gerade im Spiel nach vorne geben muss. Und dafür gab es eben auch ehrlicherweise durch die ganz vielen englischen Wochen, wir haben gerade über die taffe Woche gesprochen, das ist ja sicherlich auch für die Mannschaft und für den Trainer so, also er hat ja kaum überhaupt Trainingseinheiten, wo er taktisch auch arbeiten kann, denn man wird ja eigentlich nur von einem Flugzeug ins nächste gescheucht und von einem Spieltag in den nächsten. Also so viel Trainingszeit ist auch nicht und deshalb muss man, glaube ich, jetzt schon mal abwarten, wie die Mannschaft. Gestern ist auch bekannt geworden, man fliegt nach Marbella ins Trainingslager nach Spanien, wie man da dann rauskommt und ob man da dann eine spielerische Weiterentwicklung sieht. Also ich finde, die Zeit, um eine ansatzweise finale Bewertung zu finden, muss man schon geben.
Aber auch da möchte ich noch mal kurz Zahlen in den Raum werfen. Ja, einer der besten Defensiven der Liga. Andererseits gab es auch in der Champions League einen extremen Widerspruch zwischen Expected Goals und den eigentlichen Toren, die dann gefallen sind. Also zwei quasi Zufalltore waren jedes Mal dabei, die eigentlich so nicht fallen dürfen. In der Bundesliga, da wird diese Schwäche noch eklatanter, finde ich. Auch dadurch, dass die Bundesligamannschaften eben den BVB viel besser einschätzen. Man hat ja schon das Gefühl, dass dann Champions-League-Mannschaften zum BVB kommen und alles falsch machen, was man falsch machen kann, als ob sie vorher nie ein Spiel von dem Verein gesehen hätten. So, und in der Bundesliga ist das eben nicht so. Das ist ein anderer Fußball, da sind die Mannschaften besser drauf eingestellt. Und dann stehst du mit 19 Toren, was die Tore betrifft, auf Platz 8 der Bundesliga hinter dem ersten FC Köln und hast im Sommer für 100 Millionen Euro Spieler eingekauft. Das sehe ich schon als Widerspruch, den man trotz der ganzen Belastung, das nehme ich als Argument auf jeden Fall an, die man aber trotzdem berücksichtigen muss und die für mich nicht gerade für Fortschritt sprechen.
Lasst uns da mal kurz einen Haken hintermachen und noch einmal ganz kurz auf Hummels eingehen. Wir haben jetzt sehr viel über seine Aussage gesprochen. Wir haben sehr viel jetzt auch über Kovac gerade gesprochen. Man hatte aber, fand ich, korrigiert mich, wenn ihr das anders seht, nicht das Gefühl, dass er sich damit gegen die Kabine, gegen seine Ex-Kollegen gerichtet hat, dass gegen die Spieler im Besonderen ging, sondern dass es mehr so eine Kritik generell an der Mannschaft war, ohne auf die einzelnen Spieler einzugehen und dass man das Gefühl hatte, okay, da ist trotzdem noch ein gutes Verhältnis in die Kabine. Seht ihr das auch so?
Ja. Also das, ja, okay. Nein, der hat jetzt niemanden angezählt. So. No. Also niemand aus der Kabine, niemand aus der Mannschaft. Warum auch?
Ja, zumal er auch einfach, also wir hatten es ja vorhin schon gesagt, im Sommer seinen Abschied gefeiert hat beim BVB oder sein Abschiedsspiel bekommen hat, auch im Rahmen der Saisoneröffnung. Ja, du sagst auch gerade schon eigentlich schon noch ein gutes Verhältnis, sagt man ihm auf jeden Fall zu den einzelnen Spielern nach. Er hat noch ein Zitat gebracht und zwar über Nico Schlotterbeck, zu dem er sagt, dass er ein Weltklasse-Innenverteidiger sei, dem alle Türen offen stehen würden. Das kann man ja auch interpretieren in Richtung BVB-Abschied, oder?
Kann man interpretieren. Es wurde auch in der letzten Zeit sehr viel interpretiert. Wenn ich nur an ein Video beispielsweise denke von der Mitgliederversammlung am Sonntag, wo die gesamte Mannschaft die Westfalenhalle betritt, zu den Reden der Bosse und dann einer nach dem anderen Sebastian Kehl den Sportdirektor abklatscht, nur Nico Schlotterbeck nicht, der mit relativ starrer Miene, so hat das Video gezeigt, an ihm vorbeigeht. Das hat Kehl versucht am Dienstag einzufangen. in den Kameras schon vor dem Spiel hat er drüber gesprochen, bei Sky, dann nachher auch in der Mixzone nochmal, hat das runtergespielt, da sei sehr viel interpretiert worden. Hat er so versichert. Es hat jetzt auch nicht den Anschein gemacht, als wenn die Verhandlungen da deswegen stocken sozusagen oder jetzt aufgrund eines schlechten Verhältnisses stocken würden. Fakt ist aber auch, die Unterschrift unter dem neuen Vertrag ist noch nicht da. Und ja, im Verein mehren sich oder rund um den Verein oder im Umfeld mehren sich schon die Stimmen, die Zweifel größer werden lassen, dass es dann auch wirklich irgendwann zur Unterschrift kommt. So möchte ich es mal formulieren. Denn ja, auch wenn Mats Hummels sagt, der ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu Nico Schlotterbeck sagt, es stehen alle Türen offen, dann ist es auch nur Spekulation. Aber ja, sagt schon was aus, wenn er das so auch in der Öffentlichkeit nochmal sagt, als jemand, der den Spieler kennt.
Also ist schon ein bisschen was passiert auch, ne, bei Schlotterbeck. Das muss man, glaube ich, so sagen. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir versucht, die Zitate von dieser Nordirland-PK, wo es dann auch um mögliche Bayern-Wechsel ging, ein bisschen zu interpretieren. Haben da eigentlich nochmal unseren Recherchestand dargelegt, dass es eben nach wie vor BVB erster Ansprechpartner, wahrscheinlichstes Szenario, und dass da auch eine grundsätzliche Zuversicht besteht, dass man weitermachen kann. Aber so deutlich würde ich es jetzt inzwischen nicht mehr formulieren. Also das ist schon, Zweifel wachsen stark, würde ich sagen.
Vielleicht einmal noch ganz kurz zu den Eckdaten. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. Und vielleicht auch da einmal noch ein Teil des Zitats von Hummels. Es erinnert mich an meine Entscheidung. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein Wink noch gewesen. Ich meine, 2016, wir erinnern uns, er auch war sehr umworben, ist dann im Endeffekt für 35 Millionen zum FC Bayern gegangen. Es klingt ja fast so, als würde er einen ähnlichen Weg zumindest in Betracht ziehen für Schlotterbeck dann.
Ja, klar. Also den ziehen wir ehrlicherweise auch in Betracht, weil wir haben ja gerade schon gesprochen darüber, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Verein, das, was der Verein in die Öffentlichkeit trägt gerade, also trockener, ich würde sogar fast sagen langweiliger Realismus und gleichzeitig den Ambitionen der Spieler. Und wir haben du hast die Situation gerade schon offengelegt, Vertrag geht jetzt nicht mehr so Ewigkeiten. Das ist ein Linksfuß, das ist vielleicht einer der spielstärksten Innenverteidiger der Welt. Natürlich stehen denn alle Türen offen. Also das weiß man ja auch beim BVB, dass immer alle Türen offen stehen. Deswegen ist da ja so ein Druck drauf auf der Personalie. Und ja.
Für wie wahrscheinlich haltet ihr einen Abschied von Schlotterbeck?
Also unser Recherchestand ist eben, dass die Zweifel wachsen. Und das sind erstmal die Sachen, die man hier so sagen kann. Der Rest ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht mehr zu dieser Zukunftspersonalie Nico Schlotterbeck, um den der BVB aufgebaut wird, eher kommt. Ich glaube schon, dass er das maximal ambitionierte Ziel hat, Titel zu gewinnen. Und vielleicht ist auch da nochmal dieses Spiel gegen Leverkusen nächste Woche auch nochmal ein vielleicht letzter Wink, wie es beim BVB so aussieht. Denn ja, auch da hat Lars Ricken am Sonntag in seiner Rede auch nochmal klargemacht, dass er unter anderem für den neuen Präsidenten Hans-Joachim Watzke eben diesen DFB-Pokal schenken will und dass es auch mal wieder an der Zeit ist, für die Mannschaft nach Berlin zu fahren, was ich persönlich sehr gut fand und dass man da mal wieder diese Ambitionen auch nach außen getragen hat, auch wenn es in der Bundesliga da eben gerade nicht so aussieht und in der Champions League ja auch grundsätzlich unrealistisch ist, einen Titel zu gewinnen. Aber das ist eben beim BVB nicht so einfach, darüber haben wir gerade gesprochen. Es gibt eben vielleicht auch einfach nicht diese Qualität im Kader, wo man sagt, man kann über 34 Spieltage ja so performen, dass man einfach Meister wird. Und dementsprechend wieder viel geredet, wenig gesagt. Glaube ich, es ist einfach nur meine persönliche Interpretation, dass es die Wahrscheinlichkeit doch rapide gesunken ist im Vergleich zum September.
Ja, und es wirkt ja immer so nach außen hin, als ob Nico Schlotterbeck quasi der Weltklasse-Spieler der Zukunft sein wird. Aber die Zukunft ist halt jetzt gerade schon. Der wird jetzt 26 kommende Woche. Das ist jetzt sein großer Vertrag. Der kommt, die Entscheidung muss sitzen. Die Entscheidung muss sitzen, wenn du Titel gewinnen möchtest. Und deswegen ist das halt, glaube ich, schon, dass ihn das sehr beschäftigt, weil das ist ja nicht so, dass der BVB für ihn ein völlig egaler Arbeitgeber ist, aber am Endeffekt muss er auch so erstmal an sich denken. Und wenn seine Priorität ist, Titel zu gewinnen, ist das eben beim BVB nur sehr, sehr schwer möglich. Das ist realistisch. Man muss einfach sagen, dass sich im Vergleich zum Fuß im Fußball oder zur Zusammensetzung des europäischen Fußballs vor 10, 15 Jahren einfach eine Menge getan hat. Es ist klar, der BVB hat über 10 Jahre hat er überperformt, gerade im internationalen Geschäft. Also der ist da reingerutscht in diese Riege mit den Scheißclubs und den Fonds und Real Madrid und Barcelona. Der gehört da eigentlich nicht hin. Also außer Bayern München gehört da kein deutscher Verein hin. So, und vielleicht auch da mal als Vergleich. Wir hatten im Sommer konnten wir enthüllen, dass Ethan Vaneri von Arsenal der absolute Wunschspieler vom BVB für diesen Sommer war. Ein Megatalent für die Offensive. Da hätten sie wohl bis zu 40 Millionen für den locker gemacht. Der spielt aber bei Arsenal gar nicht. Der saß auf der Bank gegen Bayern, wo sie 3-1 gewonnen haben. Und obwohl ganz viele Ausfälle sind in der Offensive bei denen. Und das sagt halt einfach, wo der BVB de facto steht in diesen ganzen europäischen Rennen. Und ich stelle einfach mal die These auf, Nico Schlotterbeck ist zu gut für den BVB. So, der BVB hat trotzdem Argumente und das ist die Rolle, die er einnehmen kann, möglicherweise die Kapitänsbinde. Er hat gesehen, was jemand hier für einen Stellenwert erlangen kann, wie zum Beispiel Mats Hummels, wenn man fast seine ganze Karriere dem BVB hingibt. Aber Hummels hatte dann, das ist wieder die andere Perspektive, auch leicht reden mit seinem Bekenntnis zum BVB, weil der war 2014 Weltmeister, der hat vorher zweimal die Meisterschaft gewonnen. Also der hat schon die Titel gewonnen und da war der Anfang 20. Das hat Nico Schlotterbeck bis hier nicht geschafft.
Und vielleicht noch einmal, um das nochmal abzurunden, zumindest Stand Mittwochabend gab es noch keine Entscheidung, die Borussia Dortmund kommuniziert worden ist von Nico Schlotterbeck. Und man ist da auch trotzdem weiter optimistisch. Das hat auch Sebastian Kehl am Dienstagabend gesagt. Also nur um das nochmal einzuordnen, also ist noch keine Entscheidung halt faktisch gefallen. Dass es immer noch sein kann, dass die Verlängerung ja eben vielleicht doch noch klappt, dass man sich strecken will für Nico Schlotterbeck, wurde betont. Ja, und dass man sich eben auch auf die Aussagen der Vergangenheit bezieht, wo er ja auch nochmal gesagt hat, wie sehr ihm Borussia Dortmund doch am Herzen liegt, wie sehr er sich wohlfühlt im Ruhrgebiet. Und das sind halt schon nochmal Fakten, auf die sich ja Borussia Dortmund bezieht und da eben auch nochmal hofft, den Spieler vielleicht so damit mit dieser emotionalen Ebene zu packen. Ich glaube, gab jetzt auch nochmal so ein Video von Nico Schlotterbeck, von Amazon war das, glaube ich, wo er die Stadien vergleicht, wo er auch, ich meine, sind immer nur so kleine Indizien, aber da hat er zumindest auch kein Stadion über das Westfalenstadion gepackt und das sind vielleicht auch nochmal so kleine Sachen, an denen sich dann da festgehalten wird, denn unabhängig davon, vielleicht sollte man das auch mal sagen, sollte sich Nico Schlotterbeck gegen den BVB entscheiden, wird er den Verein trotzdem noch im Herzen tragen. Also dann ist es vielleicht nicht so, dass er jetzt jahrelang dort die große Figur sein wird, aber ich glaube, die Verbindung zum Verein, die wird bleiben und die war dann auch nicht gespielt, wie es dann manchmal heißt oder so, sondern das ist schon, sollte man ihm abkaufen.
Andererseits nochmal bei den Kehl-Zitaten ein wichtiger Punkt, und ich glaube, das war bisher noch nicht so, dass er schon gesagt hat, dass wir uns auch nach Alternativen umschauen. Das kann man ja auch so interpretieren nach dem Motto, ich setze jetzt mal den Finger auf die Brust, jetzt brauche ich schon mal langsam eine Entscheidung, weil klar, du kannst diese Personalie nicht bis ins nächste Jahr mit reinschleppen. Da hängt einfach so viel dran. Das ist einmal natürlich deine sportliche Perspektive, deine sportliche Ambition mit einem der besten Innenverteidiger der Welt schon mal, möglicherweise als Kapitän und auch einfach für die Kaderzusammenstellung, weil sollte Schlotterbeck nicht verlängern, müsste man ihn höchstwahrscheinlich verkaufen, damit er nicht ablösefrei geht, dann im kommenden Sommer verkaufen. So, da laufen aber auch die Verträge von Süle, von Chan aus, die Leihe von Anselmino wird beendet. Dann stehst du eigentlich nur noch mit den Innenverteidigern Waldemar Anton und Rami Benzebaini, der ja eigentlich Linksverteidiger ist da. Plus Talent Filippo Mane, aber den können wir streichen, spielt keine Rolle. So, du brauchst jetzt eine Entscheidung. An Schlotterbeck hängt deine komplette Kaderplanung fürs kommende Jahr. Deswegen ist da extrem viel Druck drauf auf der Personalie gerade.
Denkt ihr denn, das ist eine Entscheidung, die jetzt noch, also die jetzt zeitnah fallen wird, oder müssen wir uns da noch gedulden? Was ist da euer Gefühl und vielleicht auch der Recherchestand?
Ich glaube, eine Entscheidung naht, aber mir ist jetzt keine Deadline bekannt, faktisch, die so entweder Borussia Dortmund oder so kommuniziert worden ist.
Ja, sie muss zeitnah einfach fallen, weil ich erinnert mich auch noch ein bisschen an dieses schwebende Thema immer Hummels, Reus, wie es da 2024 weiterging. Das zog sich auch wie Kaugummi bis in den Sommer hinein. Klar, das war nochmal was bisschen was anderes, weil die Verträge jeweils ausliefen und man da nicht irgendwie unter Zugzwang geriet, verkaufen zu müssen zum Beispiel. Aber kann mir am besten Willen nicht vorstellen, dass der BVB dieses Thema noch im Frühjahr auf dem Tisch haben möchte.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht und werden aber von euch ja auch bestens versorgt werden. Da bin ich mir sicher, über die Portale, die wir haben und über Social Media. Dankeschön, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, trotz der, wir haben es am Anfang ja gesagt, sehr toughen BVB-Woche, dass ihr trotzdem hier noch im Talk uns einmal auf den neuesten Stand gebracht habt und abgeholt habt. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und wir möchten aber nochmal einen Appell auch an euch richten. Und zwar nähern wir uns jetzt dem Jahresende und wir möchten eine Sonderfolge machen mit den Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr da Fragen rund um den BVB habt oder auch an unsere Reporter speziell, schreibt sie uns auch gerne, sei es bei YouTube oder bei Spotify oder anderen Podcast-Plattformen oder aber auch bei Instagram, da sind wir unter watz-bvb zu finden. Schreibt uns gerne eine Nachricht und dann werden wir das hier im Talk einmal beantworten und den Reportern vorlegen. Und dann würde ich sagen, Dankeschön und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport. Echte Tiefe, echte Liebe. Das gilt für den BVB und fürs Reisen mit Solamento. Alle Infos gibt's auf solamento.com. Wir und über 450 Reiseberater drücken dem BVB die Daumen. Bis zur nächsten Folge und hoffentlich bis bald bei uns.